Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Heute begrüße ich Sie zu einem Büchermarkt, in dem der schottische Autor John Burnside zu Wort kommt. John Burnside hat hier in Deutschland eine eingeschworene, wiewohl eher kleine Leserschaft, was damit zu tun haben mag, dass sein Werk sich einfachen Zuschreibungen entzieht. Zwischen Lyrik, Prosa und dem Essay meandert jeder seiner Texte hin und her. Und für sein jüngst erschienenes Buch hat der englische Verlag den Genrebegriff Memoir gewählt. Ein Genre, das sich von der Autobiografie durch den essayistischen Zugang unterscheidet. I Put a Spell on You, über Liebe und Magie, heißt dieses Buch. John Burnside erzählt darin von den Frauen, die er in seinem Leben geliebt hat. Vom Wesen der Liebe an sich. Und all das verbindet sich mit dem für sein Schaffen so zentralen Begriff der Magie. Magie im Sinne von Beschwörung und von Verzauberung. Sprache ist für John Burnside selbst ein magischer Akt. Und um das zu begründen, geht der Autor weit ins kulturelle Erbe seines Landes zurück. Er legt vielfache Beziehungen zum Film, zur Popmusik, zur bildenden Kunst. John Burnside wurde 1955 in einer Arbeiterfamilie in Schottland geboren. Er hat in früheren Büchern erzählt, welchen Einfluss ein trunksüchtiger und gewalttätiger Vater auf sein Leben hatte. Mit Folgen. Als Jugendlicher hat Burnside harte Drogen konsumiert. Er hat als Tellerwäscher, in der Automobilindustrie und als Softwareentwickler gearbeitet, bevor er sich ganz dem Schreiben zuwandte. In unserem Gespräch legt John Burnside Wert darauf, dass dies keine isolierten Ereignisse sind, dass Schreiben kein Bruch mit seiner Biografie ist. Meine erste Frage an ihn war, ob es in seinem Werk eine Essenz oder einen roten Faden gibt.
Ja, I think obviously when one writes in different forms, one is addressing different aspects of experience.
Schreiben kann die vielfältigsten Erfahrungen ansprechen. Bei mir ist das herausragende Thema das eines Bewusstseins für die Textur unseres Alltags. Meistens schaut man in Eile über so vieles hinweg, verpasst so viele Details. Dafür interessiere ich mich schon lange, sei es mittels bewusstseinserweiternder Substanzen, die uns für Farbe und Licht empfänglich werden lassen, oder auch im Sinne einer Philosophie des Moments, des Alltäglichen. Genau das ist auch das Anliegen von Lyrik. Sie zelebriert den Moment, eine Landschaft, eine Imagination. Also das ist die Klammer meines Schreibens.
So that's the kind of unifying feature of my writing.
Wenn Sie sich das anschauen, was Sie The Fabric of Life oder auch das Fest der täglichen Dinge nennen, passiert dann so etwas wie, dass sich dahinter ein Raum öffnet. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Alltäglichen und dem Magischen?
I think what I want to do is to make a more direct contact with the world around me, to be open to it. Emily Dickinson said that.
Ja, ich möchte in einen engeren Kontakt mit der Welt um mich herum kommen. Emily Dickinson hat einmal gesagt, dass wir uns zur Welt verhalten sollten wie eine halb angelehnte Tür. Wir sollten uns den Erfahrungen um uns herum öffnen, nicht dem, was wir erwarten, sondern dem, wie es wirklich ist. Ich glaube, es passiert uns im Leben oft, dass wir genau das erfahren, worüber wir schon nachgedacht haben, und darüber verpassen wir die eigentliche Erfahrung. Wenn es uns gelänge, unsere Erwartungen und unsere Sozialisierung hinter uns zu lassen, dann könnten wir wirklich sehen und empfinden, was geschieht.
That makes us expect to do certain things or feel certain things or see certain things and really see what's there and feel what's there.
Ihr neues Buch I Put a Spell on You, über Liebe und Magie. Wie reiht es sich ein in dieses Bestreben?
The central idea of the book is the idea of glamoury. It's an old Scottish word.
Im Zentrum stehen das Wort und die Idee der glamoury. Glamoury, das ist ein altes schottisches Wort. Der englische glamour ist davon abgeleitet. Es ist ein magisches Wort, weist in zwei Richtungen. To glamour something heißt, eine Täuschung hervorrufen, etwas attraktiver scheinen lassen, als es ist, eine Gefahr verschleiern. Das gibt es bei dem glamourösen Model, bei der Schauspielerin. Sie ist aufgeputzt, zurechtgemacht, wunderschön präsentiert. Ihre Erscheinung ist nicht identisch mit dem Menschen dahinter. Sie ist ein Akt der Oberfläche. In der schottischen Kultur bleibt man hier misstrauisch. Man wittert einen Akt der Täuschung. Dann gibt es noch die zweite Bedeutung von Glamouring. etwas verfremden, uns etwas ganz Alltägliches wieder fremd machen, sodass wir gezwungen sind, noch einmal ganz genau hinzuschauen und zu sagen, oh, das ist mir bislang entgangen. Ich sehe das so zum ersten Mal.
No, I didn't see that. I'm looking for the first time.
Sie haben Ihr Buch so verfasst, dass Sie Abschnitte aus Ihrem Leben nachzeichnen, darüber nachdenken. Und dazwischen gibt es Kapitel, die Sie Abschweifungen nennen, Digressions. In einer dieser Abschweifungen sprechen Sie über diese Worte, Glamoury und auch Thrawn. Das ist ein anderes Wort, das in diesem Sinne vorkommt. Wo haben Sie diese Wörter her? Wo haben Sie sie gefunden? Wo sind sie geblieben im täglichen Sprachgebrauch?
Auch Thrawn ist ein altes schottisches Wort. Es kann im guten Sinne ein Mysterium benennen oder etwas, was schwachsinnig ist, verrückt und verschroben. Es ist ein doppelgesichtiges Wort, genau wie Glamoury. Also mein Buch ist voller Abschweifungen, weil das meiner Persönlichkeit entspricht. Ich bin jemand, der das Umständliche und die Exkurse liebt. Das gefällt mir auch in der Literatur, zum Beispiel im englischen Roman des 18. Jahrhunderts. Da geht es um die Abenteuer eines Helden. Und auf einmal sagt der Autor, und jetzt eine Abschweifung. Und dann redet er 4 Seiten über Kuckucksuhren.
And you know, we live in a society and a world now of sound bites and, you know, simple quotes and short versions of everything and tweets and all of these things.
Wissen Sie, wir leben in dieser Welt der Soundbites und der simplen Quotes, der Abkürzungen und der Tweets. Also ich twittere nicht, ich käme niemals mit dem Platz zurecht. Ich liebe die Abschweifung und das Nachverhandeln, all die Wenns und Abers zu einem Argument, alle Gespräche, in denen es mehr als eine Antwort gibt. Wir laufen Gefahr, unser Verständnis für die Vielschichtigkeit und den Reichtum des Lebens zu verlieren, wenn wir nur eine einzige Antwort für alle Fragen zulassen. Und die kann man dann am nächsten Baum anschlagen. Wir haben gerade einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der versucht, auf diese Weise Politik zu machen. Und das ist wirklich gefährlich.
Das ist auch ein Plädoyer für mehr Zeit, für mehr Langsamkeit.
Yes, indeed. For taking things more slowly.
Ja, in der Tat. Für eine Verlangsamung. Für mehr Aufmerksamkeit, für eine Erfahrung von Zeit an sich, falls sich überhaupt sagen lässt, was das ist, die Zeit. Ich bin selbst so oft in Eile. Alles im Leben drängt einen zur Geschwindigkeit. Und eigentlich will ich anhalten und hinschauen. Das passendste Bild sind für mich die Touristen in den Museen. Sie folgen einem Reiseleiter mit einem Fähnchen und schon nach wenigen Sätzen sind sie beim nächsten Bild. So fühle ich mich auch, als wäre da jemand, der mich zu immer größerer Eile treibt.
Worte sind wichtig. Man merkt an diesem Buch, wie sorgfältig Sie Ihre Worte setzen. Ihr deutscher Verlag hat beschlossen, in den Titel Ihres Buches die beiden Worte Liebe und Magie miteinander zu verbinden. Sind Sie damit einverstanden? Und was haben die beiden miteinander zu tun?
The book's partly about that whole question, as I say, of appearances and magic and transformations.
In meinem Buch geht es einerseits um Magie und um die Transformationen, über die wir schon gesprochen haben. Andererseits geht es um die romantische Liebe. Meine Generation ist vor einem Soundtrack aus Popsongs und Filmen aufgewachsen, die verkünden, dass die romantische Liebe das Beste ist, was uns passieren kann. Das wollte ich in Frage stellen. In Wahrheit war es in meiner Jugend nämlich so, dass die Jungen eine Affäre wollten und die Mädchen wollten heiraten. Beide Geschlechter waren so sozialisiert, mit einem Unterschied. Die Jungen hatten eine vage Ahnung davon, dass die Ehe eine Falle war, dass sie nach der Heirat in einer Industriestadt in Schottland feststecken würden und dass es keinen Ausweg mehr geben würde. Es gab da diese Songs im Radio wie Everlasting Love und ich habe mich damals schon gefragt, warum Liebe für immer? Warum nicht die Liebe von heute oder die Liebe für ein Jahr? Warum nicht jemanden lieben, den man auf der Straße trifft, für 10 Minuten oder in einem Café? Das ist genauso wertvoll. Ich finde, wir sollten miteinander verhandeln dürfen. Was will ich und was willst du? Und dann sollten wir eine Vereinbarung treffen.
What I want and what this other person wants and, you know, to work out what we agree on.
Sie sprechen in diesem Buch auch über die Zeit, in der Sie als junger Mann, als Teenager begonnen haben, Drogen zu nehmen. Was hat die Erfahrung, einen Trip zu machen, LSD zu nehmen, denn mit dem Rausch der Liebe gemeinsam?
Oh, I would make a distinction first between drugs like alcohol and amphetamine and cocaine and LSD, which is a kind of sacrament for me.
Zuerst würde ich da gerne eine Unterscheidung vornehmen zwischen Drogen wie Alkohol und Amphetamin und Kokain einerseits und LSD andererseits. Ich nehme heute kein LSD mehr, aber als ich es noch genommen habe, war es für mich so etwas wie ein Sakrament. Wenn man LSD oder Mescalin oder Pilze unter günstigen Bedingungen konsumiert, dann öffnen sie unseren Geist. LSD kann die Pforten unserer Wahrnehmung öffnen, und das habe ich erfahren. Die Welt schien völlig verändert und zugleich sehr vertraut, so wie sie für Kinder ist. Ich habe erkannt, dass die Welt nicht aus dunkler Materie besteht, sondern aus Energien, die vibrieren und pulsieren. Also alles, was man gemeinhin über LSD sagt, hört sich wie ein Klischee an. Ich habe damals erfahren, dass Bedeutungen wie gut oder schlecht, wie schön oder hässlich in diesem Zustand überwunden sind. Das sind alles nur gesellschaftliche Zuschreibungen. Es ist schwer, das alles zu erklären. In meinem Buch sage ich auch, dass man einen LSD-Trip kaum beschreiben kann.
It's almost impossible to describe an LSD-Trip.
Diese Erfahrung, John Burnside, was hat die zu tun mit Ihrem Entschluss, Künstler zu werden?
Oh, that's interesting. I think what one perhaps doesn't see clearly, because of time again, is that there was a long time between that experience when I was about 16.
Also, das ist eine interessante Frage. Was man hier nicht vergessen sollte, ist, dass dazwischen viel Zeit vergangen ist. LSD habe ich genommen, als ich ungefähr 16 Jahre alt war, und ernsthaft mit dem Schreiben habe ich in meinen späten 20ern begonnen. Zunächst habe ich Lyrik geschrieben. In der Zwischenzeit war ich sehr damit beschäftigt, nicht Teil des Systems zu werden, wie ich das damals nannte. Es waren ja die 1970er Jahre, und wie viele junge Leute haben wir gehofft, dass es eine Art von Revolution geben würde. Wir waren alle sehr naiv und haben die Mühe unterschätzt, die mit dieser Art von gesellschaftlicher Umwälzung einhergeht. Mich hat die Vehemenz, mit der unsere Ideen unterdrückt wurden, sehr erschreckt. Ich bin dann als Reaktion darauf ausgestiegen aus der Gesellschaft. Das ist wohl die beste Bezeichnung. Ich habe in Restaurants Teller gewaschen und als Gärtner gearbeitet. Dann habe ich erkannt, dass ich das nicht bis zum Ende meiner Tage machen würde und habe mich nach etwas Lukrativerem umgesehen. Ich kam auf Computer, die galten in den 1980er Jahren noch als harmlos. Das habe ich gute 10 Jahre lang gemacht. Und dann war ich plötzlich doch in einer kapitalistischen Umgebung. Plötzlich habe ich für Finanzunternehmen gearbeitet. Das war der Augenblick, in dem ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben. Also man kann sagen, ich habe mit meiner Lyrik auf alles geantwortet, auf meine Experimente mit LSD, auf meine Flucht aus der Gesellschaft und auch auf die Jahre, in denen ich im Anzug und mit einer Aktentasche ins Büro gegangen bin. Die Lyrik hat mich in gewisser Weise am Leben erhalten.
Poetry is a way of keeping my other side of my person alive.
Sie sprechen in Ihrem Buch immer wieder von dem System und von den Opfern, die das System von Menschen verlangt, entweder in Form einer Ehe oder in Form eines angepassten Berufes als Softwareentwickler. Ein Gedanke, der mich in diesem Zusammenhang sehr berührt hat, war Ihre Abschweifung, Ihre Digression über die jungen getöteten Frauen, über den Mythos von Iphigenie und Ophelia. Sie verbinden den Gedanken an diese Frauen mit einem Teil, den Männer in sich abtöten müssen, um in der Welt da draußen zu bestehen. Können Sie vielleicht unseren Hörern noch mal erklären, wie dieser Gedankengang ging?
I remember seeing there was a lady on TV in England. Her name was Sister Wendy.
Ja, also ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen. Da war diese Nonne und sie stellte Kunstwerke vor. Sie zeigte dieses eine Bild von Elisabeth Vigée Lebrun. Man sieht eine junge Frau, eine russische Comtesse. Und sie erklärte anhand dieses Bildes, dass es einen Stamm in Afrika gibt, der glaubt, dass in jedem Mann ein weiblicher Zwilling lebt und in jeder Frau ein männlicher Zwilling. Und die Nonne sagte, wenn man sich das Porträt der schönen Russin mit ihren prächtigen Kleidern genau anschaut, dann kann man in ihrem Gesicht einen Bauernjungen entdecken. Das ist ihr Zwilling. Ich habe diesen Gedanken weitergedacht. Wie ist es um jene Männer bestellt, die gezwungen sind, ihren weiblichen Zwilling aufzugeben? ihn sogar zu opfern. Wissen Sie, kleine Jungen können sehr zartfühlend sein, romantisch und sogar mädchenhaft in vieler Hinsicht. In meiner Kultur ist das nicht erwünscht. Wir mussten richtige Männer werden. Und richtige Männer regen sich nicht auf. Sie sind groß und stark und verlässlich und dürfen keine Schwäche zeigen. Da, wo ich herkomme, war das sogar notwendig, denn Männer mussten in Stahlwerken und Fabriken und Minen arbeiten. Und alles, was weicher war, wurde den Frauen überlassen. Also Männer mussten diese John-Wayne-Typen sein und das war ich auch. Erst später ist mir aufgefallen, dass ich Teil einer Aufführung war, dass ich mir und anderen etwas vorspielte, dass ich einen Teil von mir selbst geopfert hatte. Dann kam die Theorie dazu. Wie viele Mythen und Geschichten und Lieder handeln von den Jünglingen, die etwas verloren haben, ihr zweites Ich? Es weiblich zu nennen, trifft die Sache nicht ganz. Es geht eher um eine Yin- und Yang-Sache, so eine Art von Ergänzung. Und wäre es nicht wunderbar, wenn alle Männer eines Morgens aufwachen würden und sie hätten alles vergessen, müssten nicht den starken Mann spielen. Und Donald Trump plötzlich nicht mehr sagen würde, ich mache euch alle platt, sondern, okay, lasst uns darüber nochmal reden. Ich glaube, den meisten Männern würde das sehr gefallen.
I'll ruin your economy, I'll beat you up, I'll do this. It would be great if everybody said, let's talk about this, let's share this, let's, whatever, Because I think a lot of men would love it, if they could do that.
John Burns hat über einen wichtigen Aspekt aus seinem Buch I Put a Spell on You, über Liebe und Magie. Da wir schon bei Politik sind, John Burns, ich habe hier einen schottischen Autor vor mir, der sich im Sommer sehr ausführlich in einer großen deutschen Tageszeitung über den Brexit geäußert hat, der sehr scharf abrechnet mit den Eliten seines Landes. Was sind Ihre Vorwürfe an die politische Kaste, an die politische Klasse in Großbritannien?
It's been a huge learning curve for me. I just thought Brexit was a joke to begin with. I really did. I think a lot of my friends did. Likely thought Trump was a joke too. We didn't believe he would be elected.
Also, da gab es sehr viel zu lernen für mich. Ich habe den Brexit anfangs wirklich für einen Scherz gehalten. Genau wie mit der Kandidatur von Donald Trump. Ich hatte seine Wahl nicht für möglich gehalten. Boris Johnson und Cameron und all diese Leute, die den Brexit betreiben, sie sind alle in Eton zur Schule gegangen. Sie glauben ganz fest an die Überlegenheit unserer britischen Kultur. Denen sind die kleinen Leute völlig egal. Und diese ganze Vorstellung von britischer Souveränität ist vollkommen lächerlich. Welche Souveränität ist denn gemeint? Unser Land wird von einer kleinen Gruppe regiert, den Reichen und denen, die Land besitzen. Und wenn man sie fragt, worum geht es denn, dann sagen sie meistens, um weniger Regulierung, um weniger Vorschriften. Darum geht es im Grunde, wenn man über den Brexit spricht. Hinzu kommt, dass Großbritannien nie verstanden hat, worum es in Europa eigentlich geht. Die europäische Idee ist uns vollkommen fremd. Großbritannien hat in den letzten Kriegen gekämpft, aber das eigene Territorium ist nie besetzt worden. Ich wünschte fast, das wäre passiert, denn das ist für mich der Kern des europäischen Gedankens. Natürlich hat Europa seine Mängel. Lobbyisten in Brüssel, fragen Sie mich dazu lieber nichts. Aber der eigentliche Kern, die Philosophie von Europa ist doch folgendes. Wenn wir zusammenarbeiten, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Krieges. Also, der Brexit ist tragisch. Und die andere Tragödie ist die, dass es so aussieht, als würde Boris Johnson den Brexit-Deal zustande kriegen. Und darüber werden sich sehr viele Briten maßlos aufregen.
The other great tragedy might be that if there is a deal, it would look like Boris Johnson negotiated the deal. And that would make most British people feel very ill indeed, you know?
Das sagt der schottische Autor John Burnside. Wir sprachen über sein Leben, vor allem aber auch über sein neues Buch I Put a Spell on You, über Liebe und Magie. Es ist aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben, ist im Penguin Verlag erschienen, 288 Seiten, kosten 20 Euro. Und das war schon ein vorweihnachtlicher Büchermarkt. Den nächsten Büchermarkt gibt es am 25. Dezember. Dann spricht Jan Drees mit Peter Stamm über dessen neues Buch Marcia aus Vermont, eine Weihnachtsgeschichte. Frohe Festtage wünscht im Namen der gesamten Redaktion des Büchermarkts an dieser Stelle Tanja Lieske.